Willkommen zur Spiritualitätssendung heute Nachmittag bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, sagt Ihnen Claudia Kiesel. In unserer Reihe Verborgene Marianische Gedenktage geht's heute weiter. Das Kirchenjahr weist ja nicht wenig verborgene Gedenktage der Jungfrau und Gottesmutter Maria auf. Auch wenn sie viele Gläubigen nicht im Bewusstsein stehen, so sind ihnen doch oft historische Ereignisse oder spezifische Orte verbunden, die auf einen besonderen Wesenszug oder ein Einwirken der Gottesmutter verweisen. Diese Gedenktage sollen in unserer Reihe Verborgene Marianische Gedenktage bekannt gemacht werden, um aus ihnen Wegweisung für das eigene christliche Leben im Alltag zu gewinnen. Anfang dieses Monats, am 2. Februar, haben wir das Fest der Darstellung des Herrn gefeiert. Früher wurde es als Maria Lichtmess bezeichnet. Jesus wird nach jüdischer Tradition 40 Tage nach der Geburt in den Tempel gebracht. Heute schauen wir nochmal in dieser Sendung auf dieses Festgeheimnis. Professor Dr. Christoph Ohly, er ist kommissarischer Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie aus Köln. Er begleitet diese Reihe und so freuen wir uns, ihn heute Nachmittag wieder bei uns zu haben. Am Telefon begrüße ich herzlich Professor Ohly. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kiesel, und ein Grüß Gott in die Runde der Hörerinnen und Hörer hinein.
Vielleicht geht's Ihnen ähnlich, liebe Hörerinnen und Hörer, so wie mir, als ich das gelesen habe, verborgene Marianische Gedenktage und dann diesen Gedenktag Maria Lichtmess, der ja eigentlich eine alte Bezeichnung für das Fest Darstellung des Herrn am 2. Februar ist. Da habe ich mich etwas gewundert. Warum nehmen wir genau dieses Fest, was ja eigentlich relativ bekannt ist? Aber vielleicht dazu gleich mehr von Professor Ohly, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Kiesel, liebe Hörerinnen und Hörer. Eben, ich nehme diese Gedanken auf. Vielleicht haben Sie auch sich gewundert, als Sie den Titel der heutigen Sendung unter unserer Reihe zu den verborgenen marianischen Gedenktagen vorfanden. Sie mögen sich dabei gefragt haben, warum denn gerade Maria Lichtmess darin aufgenommen wurde, wo doch eben am 2. Februar eines jeden Jahres, also 40 Tage nach Weihnachten, dieser Festtag der Gottesmutter von der Kirche gefeiert wird. Ja und nein, so würde ich auf Ihre vermeintliche Frage antworten. Zunächst das Nein. Denn der 40. Tag nach Weihnachten heißt seit der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils, die sich in den erneuerten liturgischen Büchern des Jahres 1970 niederschlug, eben nicht mehr Maria Lichtmess, sondern offiziell Darstellung des Herrn, Präsentatio Domini. Und dieser Festtag erinnert auf diese Weise an die Darbringung oder eben Darstellung des Kindes im Tempel durch Maria und Josef. Warum kam es zu dieser Umbenennung? Nun, die konziliare Liturgiereform wollte damit stärker den Bezug des Festgeheimnisses zu Jesus Christus selbst, also dem menschgewordenen Sohn Gottes, herausstellen. Deswegen wird dieser Festtag heute auch unter die sogenannten Herrenfeste gezählt, um auf das zentrale Geschehen im Tempel von Jerusalem hinzuweisen. Nämlich, der Herr hält Einzug in seinen Tempel. Er wird dargebracht, er wird dargestellt, so wie es das Gesetz des Mose vorschrieb. Deswegen ein Nein auf Ihre vermeintliche Frage, warum denn gerade dieser Gedenktag unter die verborgenen marianischen Gedenktage aufgenommen wurde. Aber klar, es fehlt noch das Ja auf Ihre Frage. Ja, Ihr Nachfragen, warum dieser Festtag unter die verborgenen marianischen Gedenktage gezählt wird, ist insofern richtig, als eben dieses Fest vor der Liturgiereform tatsächlich lange Maria Lichtmess hieß, um damit eben stärker auf die Verbindung des Kindes, das Simeon, der Greis, als das Licht der Heiden und Herrlichkeit für das Volk Israel besingt, zu seiner Mutter Maria zu verweisen. Ja, es ist richtig, Maria trägt mit dem Kind das Licht der Welt auf ihren Armen und bringt es zum Tempel und somit zu den Menschen der Welt. Demzufolge wurden und werden ja auch heute noch an diesem Tag in der Liturgie die Kerzen gesegnet, die das Jahr über in den Gottesdiensten auf den Altären brennen und in ihrer stillen Hingabe und in ihrem stillen sich verzehren auf das Licht der Welt, auf Jesus Christus selbst verweisen. Und so führt das Fest heute sozusagen in einer Art Untertitel diesen Namen noch weiter. Ein verborgener Untertitel, in dem wir sagen, wir feiern das Fest der Darstellung des Herrn, auch lange als Maria-Lichtmess bezeichnet. Als solches wurde das Fest in der Liturgiegeschichte auch Jesu-Opferung im Tempel genannt. Aber eben auch, wieder mit dem Blick auf die Gottesmutter, Maria-Reinigung oder Reinigung der seligen Jungfrau Maria. Im Lateinischen so schön, Purificatio Beate Maria Virginis. Hinzu kam manchmal der etwas altertümlich klingende Titel Unser lieben Frauen Lichtweihe. Oder auch, und das ist gerade unter dem ökumenischen Aspekt der Verbindung mit den orthodoxen Kirchen ein schöner Hinweis, der Titel Hyperpanthe, also das Fest der Begegnung, das auf die Begegnung Jesu Christi mit der Welt und mit der ganzen Menschheit verweist. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal ein paar erste Hinweise zu diesem Fest und eben die Begründung dafür, dass wir diesen Festtag des 2. Februar, Darstellung des Herrn, aber eben auch unter diesem Beititel Maria Lichtmess, diesen Gedanken in unsere Reihe mit aufgenommen haben. Aber wir wollen uns eben jetzt auch fragen, was kann dieses Fest uns als solches, als ein Herrenfest mit diesem marianischen Charakter sagen? Auch und gerade für unsere Existenz als Christen in Kirche und Welt. Hören wir zunächst etwas Musik, die uns auf das große Thema des Festtages hinführt. Christus, das Licht der Welt, es möge auch uns erleuchten und zu Lichtern in der Welt gestalten, so wie er es seinen Jüngern verheißen hat.
Nun
heute Nachmittag in unserer Spiritualitätssendung schauen wir wieder auf verborgene marianische Gedenktage. Heute steht im Fokus Maria Lichtmess, Darstellung des Herrn. Dieses Fest haben wir Anfang des Monats, am 2. Februar, miteinander gefeiert. Professor Christoph Ohli aus Köln, er begleitet diese Reihe und wir hören ihn jetzt weiter zu den liturgiegeschichtlichen Hinweisen zum Festtag.
Ja, schauen wir ein wenig in die Geschichte dieses Festtages hinein, in die Geschichte auch der Liturgie, die mit diesem Festgeheimnis verbunden ist. Der Festtag Darstellung des Herrn, eben auch Maria Lichtmess genannt, bezieht sich auf den kurzen Hinweis auf die Beschneidung Jesu im Lukasevangelium, in dem über die Darstellung des Herrn im Tempel berichtet wird. Was geschieht da? Nun, gemäß der vom jüdischen Gesetz vorgeschriebenen Vorgängen steht am Beginn das sogenannte Reinigungsopfer. Was ist damit gemeint? Die Frau galt gemäß Levitikus 12 nach der Geburt eines Knaben 40 Tage als unrein. Nach 40 Tagen musste sie ein Reinigungsopfer darbringen, indem sie dem Priester im Tempel ein Schaf und eine Taube übergab. Ärmere Menschen, darauf verweist der Evangelist Lukas, übergaben ersatzweise zwei Turteltauben oder auch andere Tauben, so wie wir das im Evangelium ja hören. Damit verbunden war die Tatsache, dass der erstgeborene Sohn gemäß Exodus 13, Vers 2 als Eigentum Gottes angesehen und deshalb Gott im Tempel übergeben, also dargestellt wurde. Durch ein Geldopfer wurde er dann gemäß Numeri 18, Vers 16 ausgelöst. Und im 4. Jahrhundert ist es gewesen, dass sich zu diesem Glaubensereignis, so wie es uns der Evangelist Lukas berichtet, ein liturgisches Fest entwickelte. Die bekannte Pilgerin Egeria spricht darüber in ihrem Reisebericht durch das Heilige Land um das Jahr 400. Zunächst lag dieses Fest auf dem 14. Februar, also 40 Tage nach der Erscheinung des Herrn am 6. Januar, dann wohl ab dem 6. Jahrhundert auf dem, wie heute, 2. Februar, also 40 Tage nach dem Geburtsfest Jesu Christi nach Weihnachten. Durch die Ausgestaltung des Festgeheimnisses und dieses Festtages, der sich dort im Kirchenjahr etabliert, entstand dann im 5. Jahrhundert eine Lichterprozession, die wir im Prinzip bis heute an diesem Tag begehen und die ihre Begründung eben in diesen Worten des Greisen Simeon findet. Mit dem brennenden Licht in der Hand zieht man bei dieser Lichterprozession Jesus Christus als dem Licht der Welt, so wie es Simeon sagt, zur Erleuchtung der Heiden, zur Erleuchtung der Welt entgegen, um darin deutlich zu machen, ich bin in der Taufe mit Christus verbunden, selbst zum Licht der Welt geworden und darf meinen Lebensweg mit ihm, dem Licht des Lebens, dem Licht der Welt gehen. Und in ihm, in Christus, einmal auch das ewige Licht, das ewige Leben finden. Aus diesem Grunde beten wir für unsere Verstorbenen, o Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Also Christus möge ihnen leuchten, Christus möge für sie das Licht des Lebens sein. Vielleicht die ergreifendste Umschreibung dessen, was wir unter Himmel verstehen, wenn wir sagen, der Himmel ist das Leben in Gott, das Leben in Christus, in seinem Licht, und Licht bedeutet immer Leben. So verschob sich im Laufe der weiteren Entwicklungen der Schwerpunkt dieses Festtages, eben diese Darstellung des Herrn Jesus Christus im Tempel, auf Maria, die Mutter Jesu. Denn aus dem Fest der Darstellung des Herrn wurde nunmehr das Fest Maria Reinigung, so wie wir es gerade aus den biblischen Stellen ja vernommen haben, oder eben Maria Lichtmess. Und mit diesem Festgedanken und auch mit diesem Titel des Festtages verbanden sich dann, und manche Hörerinnen und Hörer von Ihnen mögen das vielleicht selbst auch noch aus der Geschichte kennen, verbanden sich in den Jahrhunderten viele weitere kirchliche und auch weltliche Geschehnisse. So endete früher zum Beispiel mit dem Festtag die Weihnachtszeit, was mit dem Ritus der sogenannten Krippenschließung verbunden war. Am 2. Februar wurde die Krippe abgebaut, geschlossen. In vielen Kirchen bleiben daher auch heute noch die Krippe und auch die Weihnachtsbäume bis zum 2. Februar stehen, um diesem Gedanken, dass Gott Mensch geworden ist, dass er als Licht für die Welt erschienen ist, Raum zu geben, auch wenn die Weihnachtszeit gemäß dem geltenden liturgischen Kalender ja bereits mit dem Fest der Taufe des Herrn am Sonntag nach Epiphanie des Herrn, dem Dreikönigsfest, endet. Aber dieser Festtag hatte nicht nur im kirchlichen Raum seine Bedeutung und seine Auswirkungen, nein, auch im weltlichen Bereich war dieses Fest der Darstellung des Herrn, hier aber vor allem unter dem Namen Maria Lichtmess, über lange Zeit ein wichtiges Datum im Jahreslauf. Mit ihm verbanden sich zum Beispiel Zahlungsfristen oder auch zeitliche Fixierungen von Arbeitsverhältnissen, sowie der Beginn des sogenannten Bauernjahres. Denn an diesem Tag endete das Dienstboten- und Knechtsjahr. Das sogenannte Gesinde des Hofes bekam den Rest seines Jahreslohnes ausbezahlt und konnte sich dann eine neue Dienststelle suchen. Oder das Arbeitsverhältnis beim alten Dienstherrn und das üblicherweise dann durch einen Handschlag um ein weiteres Jahr verlängern. Meist wurde von den Dienstboten das von ihnen aufgezogene Geflügel an diesem Tag verkauft. Und am Tag danach begann dann der kurze Zeitraum bis zum Agathatag am 5. Februar, dem Festtag, dem Gedenktag der heiligen Märtyrerin und Jungfrau Agatha, an dem dann der Umzug zum neuen Arbeitgeber zu vollziehen war und der für die Dienstboten also eine Art Urlaubsspanne darstellte. Tief verwurzelt in diesen jährlichen Ablauf steht das Fest Maria Lichtmess hier an dieser Stelle innerkirchlich wie auch im weltlichen Sinne an einem ganz festen und fixen Zeitpunkt. Verbreitet war zudem aber auch der Brauch, dem eben sogenannten Gesinde des Hofes zu Maria Lichtmess ein paar Schuhe als Lohn zu geben, eben jetzt für den Weg weiterer Arbeit oder auch Arbeitssuche. Das heißt, zu diesem Tag wurden also die Angestellten, würde man heute sagen, oder die Belegschaft so durcheinander gewürfelt und Liebschaften unter Dienstboten, denen das Heiraten lange Zeit nicht gestattet war, hielten dann eben auch oft nur bis zu diesem Tag, bis zu diesem Zeitpunkt, woraus sich die Redensart entwickelte, neue Schuhe, neue Liebe. Und auch hier merken wir, wie tief also dieser Tag als Festtag in auch menschliche Beziehungen und Zusammenhänge Einfluss genommen hat. Aber, und ich habe eben schon darauf hingewiesen, dass es mit diesem Festtag auch im Zusammenhang steht mit Regeln innerhalb des Jahreskreises, des sogenannten Bauernjahres. Denn manche volkstümlichen Bräuche, Sprichwörter, Reime und Wetterregeln vor allen Dingen bezogen und beziehen sich auch heute noch auf diesen Festtag. Die Sonnenschein an Lichtmess als ein schlechtes Zeichen für den bevorstehenden Frühling werten. Und so lautet zum Beispiel eine Bauernregel: Ist's an Lichtmess hell und rein, wird ein langer Winter sein. Wenn es aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Ist zu Lichtmess klar und hell, kommt der Frühling nicht so schnell. Sonnt sich der Dachs in der Lichtmesswoch, kriecht er noch 6 Wochen in sein Loch. Sie können ja noch einmal überlegen, welches Wetter an diesem 2. Februar des diesjährigen Jahres war und was wir vielleicht danach auch für Wetterkapriolen erlebt haben. Ist an Lichtmess hell und rein, wird ein langer Winter sein. Wenn es aber stürmt und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit. Und eine andere Bauernregel zu diesem Festtag besagt: Ein Baum, gepflanzt St. Michael, der wächst von Stund an auf Befehl. Ein Baum, gepflanzt an Lichtmess erst, sieh zu, wie du den wachsen lehrst. Was so viel sagen will, wie pflanzt man einen Baum am Michaelstag, also am 29. September, im beginnenden Herbst, vor dem Winter, dann wächst dieser Baum sozusagen von selbst, weil er sich in den natürlichen Kreislauf der Natur hin einformen kann. Aber ein Baum, der an Maria Lichtmess gepflanzt wird, wird zu einer Zeit gepflanzt, die ihm, wenn man so will, nicht gut tut. Und da muss man schauen und wirklich darauf achten, dass er dann noch wachsen kann. Ein Baum, gepflanzt St. Michael, der wächst von Stund an auf Befehl. Ein Baum, gepflanzt an Lichtmess erst, sieh zu, wie du den wachsen lehrst. Schließlich, liebe Hörerinnen und Hörer, und das gilt bis auf den heutigen Tag, und wir haben es vielleicht in diesem Jahr auch wieder erleben können, kann man ab dem 2. Februar einer alten Regel zufolge wieder bei Tageslicht zu Abend essen. Es heißt Maria Lichtmess bei Tag z'Nacht gess. Denn man sagt, dass es an Lichtmess zum Abend hin bereits wieder eine Stunde länger hell ist nach der Winter-Sommer-Wende vom Weihnachtstag und man diese 40 Tage gerade darin erkennt, dass es am Abend eine Stunde länger ist und der Frühling und das große, helle Jahr sich darin ankündigt. Bei all diesen Begebenheiten und Hinweisen, die auch liturgiegeschichtlich, aber eben auch kirchlich und weltlich mit diesem Festtag zusammenhängen, sehen wir, dieser Festtag hat in Kirche und Welt seine Spuren hinterlassen. Also als marianischer Gedenktag, Maria Lichtmess, heute im liturgischen Kalender hinter dem Herrentitel Darstellung des Herrn verborgen, ist es aber doch bis heute ein einprägsames und prägendes Fest im Kirchenjahr.
Du Licht vom Lichte, du Abglanz des ewigen Vaters, Jesus Christus,
liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich nun nach den Hinweisen auf die Bedeutung des Festtages auf einen anderen Aspekt dieses liturgischen Feiertages zu sprechen kommen. Denn seit nunmehr fast 25 Jahren begeht die Kirche mit der Darstellung des Herrn zugleich den Tag des geweihten Lebens. Im Jahre 1997 sah sich der heilige Johannes Paul II. Gedrängt, dem Kirchenjahr solch einen Tag zu schenken, der die besondere Bedeutung des geweihten Lebens in der und für die Kirche herausstellen sollte. Und fragt sich vielleicht mancher von Ihnen, was das ist, geweihtes Leben. Nun, der Begriff geweihtes Leben umschließt heute alle Formen von geistlichen Berufungen, in denen sich Menschen mit ihrem Leben Gott weihen, also sich ihm übereignen. Die Weihe erfolgt in der Regel dann in oder durch ein Gelübde, das sich aus den drei Räten des Evangeliums, den Ratschlägen könnte man auch sagen, eben den sogenannten evangelischen Räten bildet, also Gehorsam, Armut und Keuschheit. Gleichzeitig kann diese Weihe an Gott ganz verschiedene Formen hervorbringen, wie sie konkret in Gemeinschaft oder auch individuell, in der Welt oder eher von der Welt distanziert gelebt wird. Daher werden zum geweihten Leben in der Kirche die Ordensleute natürlich in ihrer ganzen Vielfalt ebenso gezählt, wie dann aber auch die Mitglieder von Säkularinstituten, die Eremiten, die geweihten Jungfrauen oder auch andere, oft sehr individuelle Formen dieser Weihe an Gott. Sie alle künden in ihrer Vielfalt durch die Hingabe des Lebens an Gott vom Ziel unseres Glaubens, die ewige Gemeinschaft mit Gott und allen Heiligen, die uns in der Taufe für immer geschenkt worden ist. Und Maria, an diesem Tag der Darstellung des Herrn, verborgen Maria Lichtmess, ist sozusagen das Urbild dieser Weihe an Gott, die sie in ihrem Ja, in ihrem Fiat, mir geschehe, wie du es gesagt hast, in der Begegnung mit dem Engel in Nazareth spricht. Die Brüder und Schwestern des geweihten Lebens, also in den Orden, in den Säkularinstituten, als Eremiten, in anderen, auch persönlichen Formen des geweihten Lebens, sind deshalb, so drückt es einmal Papst Benedikt XVI. Aus, gleichsam Wächter, die das neue Leben, das in unserer Geschichte schon vorhanden ist, erblicken und verkünden. Vielleicht noch einmal, diese Brüder und Schwestern des geweihten Lebens sind deshalb gleichsam Wächter, die das neue Leben, das in unserer Geschichte schon vorhanden ist, erblicken und verkünden. Das heißt, sie erinnern uns mit ihrem Dasein an Gottes Gegenwart, in der unsere ewige Zukunft verborgen liegt. Und sie mahnen uns, das neue Leben, das wir in der Taufe empfangen haben, nicht aus den Augen zu verlieren, es nicht wegzuwerfen in das Herausfordernde allerlei der Welt, sondern Sie mahnen uns, dieses neue Leben der Taufe in jener Berufung zu leben, die Gott für einen jeden von uns in seinem Herzen vorgesehen hat. In Ehe und Familie, als Priester oder Diakon oder eben auch in einer Berufung und in einer Form des geweihten Lebens. So ist dieser Tag, Darstellung des Herrn, Maria Lichtmess, in der Liturgie der Kirche zugleich ein Tag des Dankes, der Wertschätzung und des frohen Lobpreises für dieses geistliche, für dieses geweihte Leben in der Kirche. Die heilige Teresa von Avila sagt einmal, was wäre die Welt, wenn es die Ordensleute nicht gäbe? Und wir dürfen diesen Gedanken nun erweitern. Was wäre die Welt ohne das geweihte Leben? Was wäre die Welt ohne diese verschiedenen Formen der Hingabe an Gott, in der Gottes Gegenwart und das neue Leben sichtbar und erkennbar wird? Versuchen wir, diesen staunenden Ausruf der heiligen Teresa von Avila mit Hilfe des entsprechenden Abschnitts aus dem Lukasevangelium über die Darstellung des Herrn im Tempel noch ein wenig zu vertiefen, um so selbst einstimmen zu können in den Lobpreis, aber auch in das Gebet, dass wir ja zugleich mit dieser Sendung für die geweihten Christen und für zahlreiche neue Berufungen in unserer Zeit an den Herrn der Kirche richten. Wenn wir in das Evangelium noch einmal hineinschauen, hören wir ja, dass 40 Tage nach der Geburt in Bethlehem Jesus von Maria und Josef zur Erfüllung des Gesetzes, wir haben darüber gesprochen, in den Tempel gebracht wurde. Und in diesem Moment der Greise Simeon das Kind in seine Arme nimmt und Gott preist mit den Worten, meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Dieser greise Mann, dieser Simeon, ein Mann der Sehnsucht und der Hoffnung, sieht, wie auch später dann die Prophetin Hanna, die von Lukas Erwähnung findet, in diesem Kind das Licht, das die Welt erleuchtet. Jesus wird es sein, der den Menschen durch seine liebende Ganzhingabe bis zum Kreuz aus dem Dunkel der Sünde und aus dem Dunkel des Todes herausführen wird. Sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen sollen den Menschen zurückführen in die verloren gegangene ewige Gemeinschaft mit dem Vater, der den Menschen eben ja nicht zum Tod, sondern zum Leben geschaffen hat. Wir hören das in der Liturgie der österlichen Bußzeit immer und immer wieder. Gott hat nicht gefallen am Tod des Sünders, am Tod des Menschen, nein. Es ist ihm die Freude, dass der Mensch lebt. Und dafür verlässt der Sohn Gottes den Reichtum göttlicher Herrlichkeit und wird arm in der Gestalt des Menschen. Dafür richtet er sich in ganz verfügbarem Gehorsam, in dieser Hörbereitschaft auf den himmlischen Vater aus, um seinen Willen zu erfüllen und, wie er sagt, darin seine Speise zu finden. Meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu erfüllen. Dafür verzichtet er aber auch auf die ausschließliche Gemeinschaft zu einem einzigen konkreten Menschen, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und Simeon ahnt, ja mehr noch, er sieht in der Kraft seines Glaubens in Christus dieses heilbringende Licht in Christus. Er sieht es in seiner Armut. Er sieht es in dem Gehorsam gegenüber dem himmlischen Vater. Er sieht es in seiner Keuschheit. Ein Licht, das jedem Menschen, dem Frommen wie dem Heiden, leuchten soll. Simeon schaut in ihm den Erlöser des Menschen, den Redemptor Hominis. Doch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Erlöser, der hier im Tempel dargestellt wird, Darstellung des Herrn auf den Händen und Armen der Gottesmutter, Maria Lichtmess, dieser Erlöser bedarf der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Aufbau des Reiches Gottes. Jesus Christus, das Licht der Welt, lädt daher den Menschen ein, ihm nachzufolgen und so selbst, wir hatten es schon erwähnt, Licht für die Welt zu werden. Der Herr sagt im Johannesevangelium, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich darf an dieser Stelle vielleicht daran erinnern, dass in der Osternachtsfeier, im ersten Teil der Lichtfeier, die neu entzündete, am Osterfeuer entzündete Osterkerze vorausgetragen wird als Zeichen, als Symbol des Verherrlichten, des auferstandenen Christus, der die Wundmale trägt und hinter dem wir hergehen unter dem Ruf Lumen Christi, Licht Christi, Deo gratias, Gott sei Dank, Dank sei Gott. Und auf diesem Weg genau dieses Wort Jesu aus dem Johannesevangelium zum Tragen kommt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dieses Wort unseres Herrn müsste eigentlich über einem jeden Grab unserer Brüder und Schwestern stehen. Denn sie sind diesen Weg ihm nachgegangen, im Leben wie auch durch den Tod hindurch, der ja nicht mehr das Ende ist für uns Christen, sondern das Portal, der Durchgang in das Leben, das kein Ende mehr kennt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und das gilt wirklich für jeden Getauften. In der Taufe empfängt der Mensch dieses Licht Christi, das Licht ewigen Lebens, das ihn führt und ihn als Jünger der Kirche, in der Gemeinschaft der Kirche ausweist. Das Wort des Herrn berührt jedoch auf besondere Weise denjenigen, der bereit ist, auf den Ruf des Herrn zu antworten und Christus, dem Erlöser, eben in diesen Haltungen der Armut, des Gehorsams und der Keuschheit ganz nachzufolgen, sie so anzunehmen, dass für ihn oder für sie das Wort des Paulus gilt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Der gottgeweihte Mensch ist damit Vorausbild, er ist ein Beispiel für jeden Getauften, der uns daran erinnert, dass wir so im Licht Christi zu seinem Licht in der Welt werden, das von seiner Gegenwart kündet. Der Christ und vor allen Dingen der geweihte Christ trägt die brennende Kerze seiner Hingabe an Christus im Herzen und lässt sie leuchten in allem, was er denkt und tut. Deshalb auch Maria Lichtmess, weil wir genau darin an Maria ablesen können, was es heißt, solch ein Lichtträger, eine Lichtträgerin zu sein, von Christus her, Darstellung des Herrn, der das Licht zur Erleuchtung der Heiden, zur Erleuchtung der Welt ist. Tragen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, diese brennende Kerze unserer Hingabe an Christus im Herzen und lassen wir sie leuchten in allem, was wir denken und tun. Dann wird diese Welt hell. Dann erleuchten wir die dunklen Momente, die das sind. Nicht mit uns, mit seinem Licht. Gehorsam, Armut und Keuschheit des geweihten Lebens in der Kirche werden, so meine ich, deshalb nur in diesem Zusammenhang mit Christus verständlich. Es ist Nachahmung Christi, Imitatio Christi, mit der Bereitschaft, alles in seinen Dienst und so in den Dienst des Heiles der Menschen zu stellen. Es ist Nachahmung Jesu, die aus Liebe zu Christus geschieht, nicht aus Zwang. Es ist ein Ja zu seinem Willen, das täglich neu gelebt und auch errungen werden muss. Daher verbindet sich mit diesem Festtag Darstellung des Herrn, Maria Lichtmess, neben dem Dank für das Zeugnis so vieler im geweihten Leben der Kirche, zugleich auch die Bitte um Treue im Dienst und um die Bereitschaft, da umzukehren, wo das Zeugnis für Christus verdunkelt wird. Denn wie jeder Christ bedarf auch der Gottgeweihte oder die Gottgeweihte in der Berufung stets der Umkehr und der Verfügbarkeit, sich von Christus reinigen zu lassen. Das ist, glaube ich, ein Gedanke, der uns alle, gerade in dieser österlichen Bußzeit, der Fastenzeit begleitet, sich von Christus reinigen zu lassen. Was wäre die Welt ohne das geweihte Leben? So fragt eben Teresa von Avila. Ja, die Welt wäre ohne Zweifel ärmer und kälter. Denn das geweihte Leben ist wirklich ein Geschenk Gottes an die Welt. Die Gottesmutter Maria, die gottgeweihte Frau, die in Nazareth für immer ihr Ja zum Willen Gottes gesagt hat und, zusammen mit Josef, ihren Sohn als das Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Herrlichkeit des Volkes Israel in den Tempel bringt, sie möge allen Gottgeweihten helfen, ihre besondere Berufung und Sendung in der Kirche zum Heil der Welt zu leben. Und sie ermutige alle, die Gott berufen möchte, ihm mit Entschlossenheit und Freude zu folgen. Auch hier, auch bei uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, Darstellung des Herrn, Maria Lichtmess, so heißt unser Feiertag, den wir im Blick auf die Gottesmutter als den zweiten verborgenen Gedenktag in unserer Reihe angeschaut haben. Richten wir uns deshalb im abschließenden Gebet zusammen mit Josef an die Gottesmutter Maria, so wie Johannes Paul II. Es in seinem Schreiben über das geweihte Leben in der Kirche, Vita Consecrata, getan hat, indem er betet: Maria, Sinnbild der Kirche, Braut ohne Falten und Makel, die, indem sie dich nachahmt, jungfräulich einen unversehrten Glauben, eine feste Hoffnung und eine aufrichtige Liebe bewahrt, stehe den Personen des geweihten Lebens in ihrem Streben nach ewiger und einziger Seligkeit bei. Dir, Jungfrau der Heimsuchung, vertrauen wir sie an, damit sie auf die Nöte der Menschen einzugehen verstehen, um ihnen Hilfe, vor allem aber Jesus zu bringen. Lehre sie, die Wunder zu verkündigen, die der Herr in der Welt vollbringt, damit alle Völker seinen Namen rühmen. Stehe ihnen bei in ihrer Arbeit für die Armen, die Hungernden, die Hoffnungslosen, die Geringsten und für alle, die mit aufrichtigem Herzen deinen Sohn suchen. An dich, Mutter, die du die geistliche und apostolische Erneuerung deiner Söhne und Töchter in der Antwort der Liebe und der Ganzhingabe an Christus willst, wenden wir uns vertrauensvoll mit unserem Gebet. Du, die du bereit, im Gehorsam, mutig in der Armut, empfangsbereit in der fruchtbaren Jungfräulichkeit, den Willen des Vaters erfüllt hast, erwirke von deinem göttlichen Sohn, dass alle, die die Gabe empfangen haben, ihm im geweihten Leben zu folgen, von ihm mit einer verklärten Existenz Zeugnis geben können, indem sie mit allen anderen Brüdern und Schwestern voll Freude auf die himmlische Heimat und auf das nie erlöschende Licht zugehen. Wir bitten dich darum, dass der höchste Herr aller Dinge, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in allen und in allem verherrlicht, gepriesen und geliebt werde. Amen.
Soweit die Ausführungen zum Gedenktag, zu dem marianischen verborgenen Gedenktag Maria Lichtmess oder auch Darstellung des Herrn genannt. In unserer Reihe heute in der Spiritualität Professor Christoph Uhli, den wir gehört haben. Vielleicht haben Sie auch Erinnerungen an diesen Gedenktag. Vielleicht haben Sie auch noch Fragen zu dem Gehörten. Auf jeden Fall soll die restliche Zeit dieser Sendung jetzt Ihnen gewidmet sein. Liebe Hörerfamilie von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Sie dürfen gerne anrufen in der Sendung und mit Professor Uhli ins Gespräch kommen unter der 089 517 008 008. Rufen Sie gerne an, nutzen diese Zeit, um uns noch auszutauschen über das Gehörte. 089 517 008 008. Thank you. In unserer Spiritualitätssendung heute Nachmittag haben wir von Professor Christoph Ohly einen weiteren verborgenen marianischen Gedenktag heute dargestellt bekommen. Und zwar ist das das Fest Maria Lichtmess, Darstellung des Herrn. Sie dürfen gerne in dieser Sendung anrufen unter der 089 517 008 008. Und unsere Leitungen sind auch schon voll. Es geht los mit Frau Neumann aus Bamberg. Frau Neumann, grüß Gott.
Grüß Gott. Das ist sehr schön. Und ich wollte bloß sagen, Maria Lichtmess, können die Leute beim Tag essen? Mein Vater ist von Schweden in Deutschland, mein Opa ist von Schweden in Deutschland mit dem Vater rübergekommen. Und wir waren immer landwirtschaftliche Mitarbeiter. Und quasi, da wollte mir der Spruch einfallen. Und vergelt's Gott, dass sie so schön gesprochen haben.
Danke, Frau Neumann. Das ist Ihnen noch eingefallen aus Ihrer Kindheit, dieser Spruch, der passend zu Maria Lichtmess ist.
Ja.
Danke Ihnen, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Alles Gute, ja. Und weiter geht's mit Frau Otto aus Leipzig, meldet sie sich. Frau Otto, grüß Sie.
Guten Tag, Herr Professor Ohly. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich ziehe eine Parallele zu Ihrer Reihe über Johannes Paul II. Und die Schätze, die Sie da gehoben haben, speziell zu seiner Theologie des Leibes, da wird oft wiederholt, gegen die dreifache Begierlichkeit anzugehen, nach dem 1. Johannesbrief 2,16. Und zwar die Begierlichkeit des Leibes, der Habsucht und des Stolzes. Das entspricht ja den drei Reden, die Sie nannten. Und ist nicht diesen Reden die Ökologie des Menschen immanent, die ja heute so wichtig ist und immer wieder betont wird, nicht nur die Ökologie im Allgemeinen, sondern auch des Menschen, die besonders durch Beachtung der Hinweise in der Theologie des Leibes, in den 133 Katechesen oder auch in den Empfehlungen der Räte. Ja, wie kommt man hier heute, besonders auch die Frau, jetzt zu einem solchen Bewusstsein? Der Zeitgeist steht ja meines Erachtens ganz dagegen. Was ist dazu Ihre Meinung? Kann man Parallelen ziehen zur Theologie des Leibes?
Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Dieser Gedanke Ökologie des Menschen, der stammt ja, wenn ich das richtig sehe, aus der Ansprache von Benedikt dem 16. vor dem Deutschen Bundestag. Da hat er ja diesen Begriff stark herausgestellt. Ökologie im Ganzen ist wichtig, aber die Ökologie des Menschen darf dabei nicht hinten herüberfallen, sondern sie muss eigentlich in den Mittelpunkt gestellt werden. Und zu dieser Ökologie des Menschen, und das bedeutet ja so viel wie, ein rechter Umgang des Menschen, ein rechtes Leben des Menschen, und im Licht des Glaubens bedeutet es, den Weg der Heiligkeit zu gehen, helfen uns diese drei Räte des Evangeliums gegen, man kann es Versuchungen nennen, man kann es Herausforderungen nennen, der menschlichen Existenz. Und dazu gehören eben solche Versuchungen, die uns eigentlich wegführen wollen von dem, was wir von Gott her geschaffen sind. Das ist vom Herzen so, das ist vom Charakter so, aber das betrifft eben auch, und da kommen wir zur Theologie des Leibes, den Leib als Ausdruck des Menschen. Und der Leib kann nicht als ein äußerliches, wie es heute oft so verstanden wird, gesehen werden, sondern ist Ausdruck des ganzen Menschen. Und deswegen mit in diese Ökologie des Menschen mit einzubeziehen. Und es ist erstaunlich, dass manche auf diesem Auge eher blind sind, während sie die Ökologie in vielen anderen Bereichen, bis hin also zu Essgewohnheiten und anderen Dingen, die sicher auch wichtig sind, sehr stark betonen. Das gehört für mich eigentlich in der Gesamtschau des Glaubens auf den Menschen zusammen. Ökologie des Menschen, Theologie des Leibes und diese Räte des Evangeliums, die uns genau an dieses Leben mit Gott, an das Leben im Einklang mit dem Schöpfer erinnern. Aber wenn Sie fragen, wie kann das heute geschehen? Natürlich dadurch, dass wir predigen, dadurch, dass wir entsprechende Katechese halten. Aber es geschieht doch vor allen Dingen durch die Predigt des Lebens, würde ich mal sagen. Und da, wo geweihte Menschen, da, wo Christen, die davon überzeugt sind und danach leben, wirklich Zeugnis durch ihr Dasein, durch ihre Existenz geben. Das ist von Anfang der Kirche so gewesen. Das verkündete Wort ist wichtig, aber wichtiger ist die Predigt des Lebens und damit das Lebenszeugnis.
Mhm. Ja, herzlichen Dank, Frau Otto. Ganz liebe Grüße nach Leipzig. Danke für Ihren Beitrag. Wir gehen weiter nach Köln. Da ruft uns ein Herr an. Grüß Gott.
Ja, Wahnsinn, guten Tag. Leider durfte ich meine zweite Frage jetzt nicht stellen, aber ich habe eine Ersatzfrage gefunden. Die erste Anmerkung ist, Sie sagten ja, Herr Professor Oli, man geht auf das Licht, auf Christus zu. Das ist der Endpunkt. Und da ist für mich aber die Lehre vom Fegefeuer doch ein gewisser Widerspruch, denn da wird man ja zum Abbüßen gezwungen.
Ja, dann warten wir jetzt erstmal. Danke, Herr Wanse, was Professor Oli darauf zu sagen hat.
Ich halte mich da eigentlich immer an einen schönen Gedanken bei Josef Ratzinger in seiner Eschatologie, also in seiner Theologie über die letzten Dinge, dass das Fegefeuer nicht isoliert angeschaut werden darf. Also nicht allein unter diesem Aspekt der Buße, die uns aufoktroyiert wird, sondern er sagt, gerade dieses Bild vom Feuer ist ein Bild der Reinigung, ist aber auch ein Bild des Lichtes, dass unser Leben von dem, man könnte sagen, was noch an Schlacke auf ihm liegt, reinigt, damit wir durchleuchtet, erleuchtet, auf das ewige Licht, auf Christus zugehen können. Und wenn wir es dann recht verstehen, ist Fegefeuer eigentlich ein christusförmig werden durch ihn selbst, durch das Licht. Und dafür steht auch das Feuer. Natürlich verbinden wir daneben oder damit eher negative Vorstellungen. Feuer, das zerstört, das leiden lässt. Aber das Bild möchte stärker diese reinigende Kraft herausstellen. Und die ist eben nur von Christus her möglich. Deswegen beten wir für die Seelen, das heißt also konkret für die Menschen, in diesem Zustand der Reinigung im Fegefeuer, weil wir ihnen zu Hilfe kommen wollen, dass dieses Licht Christi sie wirklich so durchleuchtet, dass alles von ihnen abfällt, was zwischen Christus und ihnen steht und damit ihnen das ewige Leben von Christus her zukommt. Man muss es, glaube ich, ganz einbinden in die Gesamtschau des Glaubens. Aber ich merke dann auch immer wieder, wie menschliche Worte auch zu kurz sind oder versagen eigentlich vor diesem großen Geheimnis des Glaubens. Aber es soll Vertrauen, es soll Zuversicht vermitteln, dass wir uns auf Christus wirklich verlassen können, der sagt, wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben.
Ja, danke für die Antwort, Professor Uli. Grüße nach Köln. Wir wollen noch eine Hörerin auf Sendung nehmen. Das ist Schwester Diekner aus Brilon. Sie macht dann den Abschluss bei den Höreranrufen in dieser Sendung. Schwester Diekner, grüß Gott.
Schön, grüß Gott. Ja, guten Tag, Herr Professor.
Guten Tag.
Habe ich das nicht richtig gehört? Ist nicht auch der Priester ein Gottgeweihter? Er handelt doch an Christi statt im Bußsakrament, in der Heiligen Messe, spricht er in Christi Namen. Und lebt er nicht das, was er lehrt? Oder habe ich das nicht gehört?
Nein, das ist, Sie können, also das will ich Sie ganz drin unterstützen. Es ist vielleicht ein kleiner Unterschied, was den Begriff der Weihe angeht. Also eben Sie, die Ordensschwester, ein Mitglied des Säkularinstituts, die geweihte Jungfrau, sie legt eine Weihe an Gott ab und der Priester wird im Sakrament der Weihe geweiht zu diesem Dienst in der Person Jesu Christi. Man kann natürlich in dem Sinne auch den Priester richtig als geweihte Person bezeichnen, aber diese Weihe geht nicht wie bei den Ordensleuten, wie bei den Geweihten von sich stärker aus. Natürlich, er sagt sein Ja dazu, aber die Weihe im Sakrament ist etwas, was an ihm vollzogen wird, an ihm geschieht. Aber Sie haben da vollkommen recht. Man kann beide unter diesem Begriff geweihten Lebens für Gott und für die Kirche verstehen. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja,
ja, danke schön.
Ja, danke, Schwester Diekner. Alles Gute wünschen wir Ihnen.
Danke.
Auf Wiederhören. Soweit unsere zweite Sendung in dieser Reihe Verborgene Marianische Gedenktage. Heute zu Maria Lichtmes von Professor Dr. Christoph Uhli haben wir diese Sendung geschenkt bekommen. Und wir hören Sie auch wieder, Professor Uhli, mit einer dritten Sendung über Maria Knotenlöserin.
Jawohl.
Da freuen wir uns. Maria Knotenlöserin, das geht bestimmt auch mit dem Bild, das auch in Augsburg verehrt wird, auch über einen dann.
Und das, wie man hört, ja Papst Franziskus sehr liebt. Er hat wohl auch in seiner Wohnung, in seinem Apartment in Rom, ein Bild von der Knotenlöserin hängen. Ja. Und er hat da ja auch schon mehrfach darauf verwiesen, wie wichtig ihm gerade dieser Gedanke mit dem Blick auf die Gottesmutter ist, die den Knoten oder die Knoten des Lebens löst. Ja.
Da gibt es so einige bestimmt auch in unserem Leben, auch von den im Leben unserer Hörer. Und ich darf Sie bitten, Professor Uhli, jetzt noch mit einem Gebet dem Segen abzuschließen.
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul II. Sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne und geleite euch, alle, die mit euch verbunden sind, alle Anliegen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ein herzliches Dankeschön an Sie nochmal, Professor Uhli. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.